Es gibt ein neues Ubuntu und es gibt neue Hardware von Microsoft und Apple. Und was ist noch los? Ihr wurdet gehackt! Und was ihr dagegen tun könnt, erfahrt ihr gleich bei CT Uplink.
CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und mit mir im Uplink-Studio sind heute...
Ja, ich bin Ronald Eikenberg aus dem Sicherheitsressort.
Alexander Spier aus dem Movie-Ressort.
Und Thorsten Lehmes aus dem Linux- und Open-Source-Ressort.
Ja, und wir reden heute über das Titelthema der aktuellen CT, die jetzt gerade am Kiosk erschienen ist. CT Nummer 23. Und wie man schon hier in großen Lettern drauf stehen sieht, ist das Titelthema... Sie wurden gehackt. Darüber reden wir gleich als erstes. Dann gibt es noch ein bisschen News von Microsoft und Apple, die uns Alex mitgebracht hat. Und Thorsten hat das neue Ubuntu getestet. Genau, aber zuallererst, weil es ja wirklich am dringendsten, würde ich jetzt mal behaupten. Ronny, du hast das Titelthema betreut zum Thema Sie wurden gehackt. Warum wurde ich denn gehackt? Wurde ich gehackt?
Mit großer Wahrscheinlichkeit schon. Das Problem ist, in letzter Zeit sind immer mehr Datenleaks ins Netz gelangt. Also Daten von wichtigen Diensten wie Dropbox, Evernote, Yahoo, eBay, LinkedIn oder auch YouPorn zum Beispiel. Ist ja auch unangenehm durchaus. Also wenn die Daten, die da gespeichert sind, rauskommen. Ja, also die Hacks, bei denen diese Daten entwendet wurden, liegen schon Jahre zurück, aber jetzt erst kommen diese großen Datenpakete ins Netz. Insgesamt, die Menge ist enorm groß. Also es sind über 3 Milliarden Zugangsdaten, die man auch zum großen Teil bequem durchsuchen kann. Sodass man davon ausgehen muss als Nutzer, wenn ich irgendwo bei einem dieser Dienste angemeldet war, dass ich gehackt bin, wurde. Also eines meiner Passwörter, die ich in den letzten Jahren eingesetzt habe, ist mit großer Wahrscheinlichkeit im Netz. Und selbst wenn das Dienste sind, bei denen noch gar nicht bekannt ist, dass die gehackt wurden. Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis es bekannt wird. Also die Grundsituation ist, ich muss davon ausgehen, dass ich gehackt wurde.
Wir hatten ja das Beispiel, glaube ich, Dropbox kam jetzt erst vor einiger Zeit raus, aber dieser Hack war schon... vor vielen Jahren. Ja. Und jetzt, was du sagst, ist, also ich meine, wenn so ein Hack entsteht, dann hat ja erstmal vielleicht nur einer diese Datenbank an Zugangsdaten. Und was du sagst, was jetzt halt gerade auch sehr viel passiert ist, diese Datenbanken gelangen so in den Umlauf. Also wie muss ich mir das vorstellen? Dann gibt es dann im Darknet, werden die dann verkauft oder gibt es da irgendwie eine Datenbank, wo ich da einfach... auf all diese Passwörter zugreifen kann. Ich meine, das ist ja schon, oder da Kreditkartennummern vielleicht, also wie sieht denn das genau aus?
Also es geht damit los, dass die Daten, dass irgendjemand es schafft, zum Beispiel bei Yahoo einzubrechen. In dem Fall wurden 500 Millionen Logins kompromittiert und der versucht, die dann zu Geld zu machen. Ne? Also das Erste, was er tut, ist, Angriffe zu fahren, wo möglichst viel Geld bei rumkommt, zum Beispiel indem er Zugangsdaten bei anderen Diensten ausprobiert. Dann sind dann die Leute betroffen, die überall das gleiche Passwort benutzen. Dann wird das auch für gezielte Attacken benutzt, also um zum Beispiel in ein Unternehmen einzudringen. Und wenn dann das alles abgeschöpft ist, dann versuchen diese Datenhändler, die Daten zum Beispiel im Darknet zu verkaufen, für jeden.
Also lukrativ ist es eigentlich, wenn du so eine Lücke selber auftust, vielleicht erstmal selber mit den Daten was auszuprobieren und dann halt so als Zweitverwertung kannst du dann noch verkaufen. Sozusagen.
Ja, es gibt dann Zweitverwertung, Drittverwertung, Viertverwertung. also diese Darknet-Geschichte, inzwischen kriegt man da, glaube ich, 1 Million Datensätze für ein paar hundert Dollar, ist eine Zwischenstufe. Und letztlich geht es dann so weit, dass die Daten dann irgendwann komplett frei im Internet sind und dann auch in Datenbanken landen, die jeder durchsuchen kann. Also es gibt da so ein paar Dienste, da gebe ich meine Mailadresse ein und die durchsuchen eben viele von diesen Datenleaks auf Treffer und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man da drin ist. Mhm.
Ich habe hier auch mal auf, das ist jetzt nochmal, da sehe ich noch nicht die Passwörter, aber zumindest sehe ich mal, vielleicht können wir es kurz einblenden, wo ich gehackt wurde. Und ich glaube, es ist auch ganz spannend für die Zuschauer und Zuhörer, weil man kann man echt nochmal gucken. Ich habe hier meine private E-Mail-Adresse angegeben und sehe jetzt tatsächlich, ich glaube, es waren insgesamt 7 Accounts hier, die, die benutzt, die, also wo zumindest so ein Datenbreach war. Und dadurch, dass, also meine, ich habe meine E-Mail-Adresse eingegeben, das heißt, es ist nicht so, der guckt, ob bei Dropbox, ich habe Dropbox genutzt, sondern das bedeutet ja wirklich, dass meine E-Mail-Adresse irgendwo aufgetaucht ist schon. Das heißt, es ist nicht nur so, ich benutze einen Dienst, wo es mal ein Leak gab, sondern ich weiß jetzt hier bei 7 Diensten, da ist meine Passwort in irgendeiner geklauten Datenbank drin. Das finde ich schon relativ viel. Ne? Da ist auch sowas wie Moneybookers mit drin, was, wo es um einen E-Wallet-Dienst ist, die Dropbox, wo vertrauliche Daten drin sein können. Also das ist ja schon ein ziemlich harter Tobak. Ja.
Man muss sich das so vorstellen, dass sie alles mitnehmen, was sie da kriegen können. Sie sind in dieser Infrastruktur des Dienstes und haben dann Zugriff auf alle Daten, die da gespeichert sind. Ne? Also bei Dropbox sind das zum Beispiel auch Dateien, aber auch eben persönliche Informationen, Geburtsdatum, Postanschrift, dann eben zum Teil Passwörter im Klartext, zum Teil eben sogenannte Passwort-Hashes, die man erst knacken muss, um das Klartext-Passwort zu bekommen. Aber was auch richtig gefährlich ist, sind die Antworten auf diese sogenannten Sicherheitsfragen, also so Geburtsname der Mutter, weil mit denen kann man eben auch in andere Accounts einsteigen, wo eben die gleichen Antworten passen, auch wenn ein anderes Passwort zum Einsatz kommt. Und also das Gesamtpaket ist sehr gefährlich, man kann da sehr viel mitnehmen und das auch für sehr viele Zwecke missbrauchen.
Mhm. Auch so ein bisschen Social Engineering, du gehst irgendwie, du rufst bei einer Bank an und sagst, ich habe mein Passwort vergessen und dann hast du halt schon mal so ein kleines Datenpaket so gesammelt von Sachen, die man dann noch sagen kann und so. Also da lassen sich ja viele Möglichkeiten geben. Und vor allem, was ich mir dann immer vorstelle, ist so, ne, ich suche jetzt, was du meinst mit diesen gezielten Angriffen, ne? Jetzt sag mal, ich möchte irgendwie ich will Heise angreifen, ne? Dann suche ich jetzt in all diesen Datenbanken nach Heise-Mitarbeitern, dann suche ich ein Passwort, dann versuche ich mit dem wieder ganz gezielt
bei uns auf der Seite sich anzumelden.
Ja, und wenn das klappt, bist du auf einmal da drin. Und du kannst das halt ganz gezielt machen, weil bei Milliarden Zugangsdaten, da kannst du ja wirklich, da suchst du einfach nach HP, nach welcher Firma auch immer. Ne? Die Chance ist ja recht hoch, dass du Treffer haben wirst.
Ja, es gibt ja noch eine Stufe härter. Also das, die Seite, die wir da sehen, Have I Been Pwned, zeigt ja nur an, dass man betroffen ist. Es gibt aber noch eine andere Seite, die dann auch, wenn man ein bisschen Geld bezahlt, die alle Daten anzeigt, die da vorliegen. Und die können nicht richtig überprüfen, ob du wirklich derjenige bist, der zu der Mailadresse gehört, die du da eingegeben hast.
Also die sagen quasi, das ist für einen, damit man selber gucken kann, ob man betroffen ist.
Ja.
Aber in Wirklichkeit kann man es natürlich auch
für seinen Nachbarn machen.
Ja.
Und finden sich dann eben auch teilweise geknackte Passwort-Hashes.
Ja, genau.
Also die versuchen auch Passwort-Hashes zu knacken und teilweise werden die auch von den Datenlieferanten, nenne ich sie mal, mitgeliefert, sodass man in vielen Fällen eben auch Passwörter im Klartext sieht, die man dann eben auf anderen Seiten wieder ausprobieren kann, wenn man eben Böses im Schilde führt.
Das ist ja sowieso so ein Problem. Ich habe das im Vorfeld, habe ich das gerade erzählt, bevor wir die Sendung aufgezeigt haben. Ich hoffe, es ist auch schon anderen Menschen außer mir passiert. Man ist im falschen Fenster und gibt auf jeden Fall bei Google irgendwo ein Passwort ein, weil man gerade in der Google in der Browserleiste drin ist, statt eigentlich im Login-Fenster. Und das ist mir mal passiert mit so einem, muss ich jetzt leider auch sagen, so ein Standardpasswort, was ich halt manchmal so wie so ein Wegwerfpasswort verwende. Und dann gab es aber auch einen Treffer. Und dann bin ich auf eine Seite gekommen, das wollte ich jetzt auch nochmal zeigen. Ich meine, da gibt es halt hunderte Seiten, ne? Ja. Aber eine Liste mit, also ist jetzt extra nicht die Seite mit dem Passwort, aber ne, mit Passwörtern und die Hashes. Und mit diesen Tables kannst du natürlich auch erstmal beliebte Passwörter oder überhaupt Passwörter, die irgendwann mal die Verbindung zwischen MD5-Hash und dem echten Passwort gemacht haben, die kannst du halt dadurch suchen. Und solche Listen kannst du natürlich benutzen, um zumindest mal alle Passwörter und Hashes-Kombis, die es halt schon gibt, mal so draufzuwerfen. Und dann guckst du halt, wenn du irgendwie einen Hash bekommen hast, guckst du mal, ist das vielleicht so ein Standardpasswort oder eins, wo irgendwo schon mal aufgetaucht hat. Und hier sieht man auch, das sind nicht nur irgendwie Katze 123, sondern das sind halt wirklich offensichtlich komplizierte Passwörter, die benutzt wurden, mit drin.
Aber das ist nichts, also an sich ist das ja nichts Neues, oder? Dass du diese Hashes ausrechnen kannst und dass du die einfach abgleichen kannst, ist ja an sich ja eine altbekannte Technik. Sag mal, wie gravierend ist jetzt die Gefahr? Also ist es jetzt schlimmer geworden in den letzten Jahren so? Oder ist es jetzt einfach, weil jetzt nach und nach so diese ganzen Leaks rauskommen, die jetzt einfach schon passiert sind? Also bin ich jetzt sicherer, wenn ich jetzt mein Passwort ändere? Oder habe ich genau das Problem, dass ich in 2 Jahren ist es wieder alles irgendwie im Netz?
davon musst du ausgehen. Also du weißt ja nicht, was auf der anderen Seite passiert. Hier sieht man jetzt zum Beispiel MD5-Hashes. Das ist ein sehr altes Hash-Verfahren, wo man leicht das Klartext-Passwort zu errechnen kann. Mhm. Also es ist so, dass man eben verschiedene, im Prinzip, wenn man so einen Hash hat, so sieht das dann aus, wenn man das geklaut hat, versucht man dazu, das Klartext-Passwort zu erfahren. Und das geht, indem man beliebig viele Zeichenkombinationen durch diese Hash-Funktionen schickt und dann das Ergebnis mit dem Hash-Vergleich, den man hat. Und wie komplex das ist, wie viel Rechenzeit das beansprucht, das hängt ganz davon ab, welches Hash-Verfahren der Seitenbetreiber einsetzt. Und das erfahre ich in der Regel nicht als Nutzer. Also
ach so, ja.
Im schlimmsten Fall, das ist auch gar nicht, also es passiert immer noch, dass die Passwörter einfach im Klartext gespeichert werden. Davon muss ich erstmal ausgehen. Es gibt dann aber auch so Hash-Verfahren wie Bcrypt 2 oder Bcrypt halt, wo dann der Angreifer nur sehr wenige Passwörter pro Sekunde durchprobieren kann und wo es dann ewig dauert, ein kompliziertes Passwort zu knacken. Aber ich weiß es eben nicht und ich muss davon ausgehen, dass es im Zweifel Klartext ist und sollte da entsprechend darauf eingestellt sein. Und das Wichtigste, was man da machen kann, ist eben nicht überall das gleiche Passwort einzusetzen. Weil sonst.
Ja.
Also ich glaube, es machen sehr viele. Es ist ja auch sehr komfortabel und es ist auch nervig, sich für jeden Dienst ein anderes Passwort auszudenken. Aber in solchen Fällen, wie wir da gerade gezeigt haben, wie wir sie im Heft vorstellen, die sich ja echt häufen, muss man einfach Maßnahmen ergreifen, damit dann, wenn ein Dienst gehackt wurde, nicht auch alle anderen Accounts betroffen sind.
Also was ich vor allem auch so schon eine neue Stufe finde, oder zumindest so nach meinem Gefühl, ist halt wirklich, dass diese ganzen Daten halt immer mehr auch zusammenkommen und dass du halt einen mit einer Datenmenge an 3 Milliarden Accounts, da ergeben sich ganz viele Verknüpfungen und Dinge und also das so Big Data-mäßig, dass diese Sachen, also das.
Also die Angst, die man eigentlich so bei den Datensammlern hat, ist ja eigentlich da schon längst Realität. Und die haben ja wirklich die Absicht, möglichst viele Daten sammeln, um dir zu schaden. Ja.
Und weißt du auch, das war mir nämlich gar nicht klar mit dem, das ist echt wichtig, das nochmal zu sagen, mit diesen Zusatzfragen. Weil ich habe das zum Beispiel eine Zeit lang auch so benutzt, dass ich da da nicht wirkliche Antworten reingegeben habe, sondern was anderes. Was aber dazu geführt hat, dass ich an vielen Seiten was Ähnliches habe. Und jetzt merke ich, dass diese Strategie eigentlich genau schlecht ist, weil du kommst zwar, also ich habe da nie den Geburtsnamen meiner Mutter angegeben, sondern immer was anderes. Das heißt, man kommt da nicht drauf, wenn man den Geburtsnamen meiner Mutter war. Aber ich habe es dann an verschiedenen Stellen dann dasselbe benutzt und damit habe ich genauso mich da angreifbar gemacht. Auf solche Sachen muss man erstmal kommen, ne? Welche Sachen da alle mit drin stecken. Was mache ich denn jetzt? Okay, häufig Passwörter ändern wahrscheinlich auch.
Ja, das, also solange nichts passiert.
Aber das weiß ich ja nicht.
Das weißt du nicht, aber es ist sinnvoller, sage ich mal, im Vorfeld einfach andere Passwörter für jeden Dienst ein anderes Passwort zu benutzen. Dann hast du den Fall, wenn ein Dienst gehackt wird, der Angreifer ist da ohnehin schon drin. Der hat alles, was da gespeichert ist, was mit diesem Passwort geschützt ist. Aber das Passwort selber ist dann eben nichts mehr wert, weil die Daten hat er schon und er kommt auch in andere Dienste damit nicht mehr rein. Also wenn du das konsequent durchziehst, am einfachsten geht es halt mit dem Passwortmanager, muss man so sagen. Mhm. Die generieren dir teilweise auch sichere, lange Passwörter. Du bist eben nur darauf angewiesen, dass du immer Zugriff auf den Passwortmanager hast. Aber es gibt ja inzwischen sehr gute, die auch auf Smartphone funktionieren, die synchron arbeiten, also dass du überall die gleichen Daten hast. Das ist so der komfortabelste Weg. Und da kannst du dann zum Beispiel auch individuelle Antworten auf diese Sicherheitsfragen hinterlegen. Also wenn du das komplett durchziehst und diese Antworten variierst, kannst du dann einfach in den Notizfeldern diese Antworten eintragen, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Trotzdem nicht so es ist Aufwand auf jeden Fall.
Es ist Aufwand und du kannst eben auch nicht so wirklich was tun. Mhm. Also das kannst deinen Rechner beliebig absichern, aber du kannst eben nicht die Dienste absichern. Das liegt halt außerhalb deiner Gewalt, was da passiert.
Und was ist mit Zwei-Faktor-Authentifizierung?
Genau, wollte ich gerade fragen.
Oh, zweiter Mal ein Gedanke.
Und zwei Faktoren. Ganz wichtig, also, wenn irgendwo die Möglichkeit besteht, Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, sollte ich das tun. Das heißt konkret, dass man beim Einloggen noch in der Regel so einen Einmalcode eintippen muss. Den kriegt man zum Beispiel per SMS zugestellt oder man generiert ihn über die App.
Twitter kann das bis heute nur als SMS oder so,
ich glaube schon, ja. Facebook zum Beispiel generiert das auch über die Facebook-App. Also wenn du dich dann am Rechner einbuchst, kommt eine Push-Nachricht und sagt hier, klick mal drauf, dann gebe ich dir den Code zum Einloggen am Rechner. Und das sorgt dafür, dass ein Angreifer, selbst wenn er deine Zugangsdaten hat, eben nicht in den Account reinkommt, weil er kann ja nicht die SMS auf deinem Smartphone mitlesen in der Regel. Es ist eben sehr aufwendig, so ein Smartphone dann auch noch zu hacken und das passiert bei den meisten Angriffen nicht. Das ist ein bisschen wie beim Online-Banking, da kennt man das ja mit der Ämtern, da kommt ja auch so ein Code per SMS, den man eintippen muss. Und das ist gar nicht in der Praxis gar nicht so aufwendig und kompliziert, wie das jetzt vielleicht klingt, weil man macht es in der Regel nur einmal. Die Dienste merken sich dann den Rechner, so ein paar Eckdaten und ungefähr die IP-Range, aus der er kommt, und so dass man nur beim ersten Login auf einem neuen Rechner diesen Code eintippen muss. Danach merkt man davon gar nichts mehr. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll und immer wenn es geht, ist es in aller Regel kostenlos, sollte ich das auf jeden Fall einschalten.
Was mir auch aufgefallen ist, als ich die Liste mir angesehen habe mit Diensten, ich habe viele von denen gar nicht mehr benutzt. Ne? Ich meine, das ist vielleicht so ein Computertechnik-Journalisten-Problem, dass man sich überall anmeldet und dann Sachen ausprobiert. Aber wahrscheinlich sollte man auch gucken, wenn man Accounts nicht mehr nutzt, dass man die dann auch schließt. Oder sind dann die Daten auch weg? Kann ich davon ausgehen? Nee. Na gut, dann ist es egal.
Ja. Also es ist oft so, dass die Daten einfach gespeichert bleiben, dann der Account zwar inaktiv ist, aber es gibt ja kein das sind wertvolle Sachen, ne, für die Dienste. Und die sehen es, glaube ich, auch einfach nicht ein, die Daten zu löschen.
Okay. Also kann ich hoffen, dass die pleite gehen und nicht weiterverkaufen. Dass
der Server irgendwie...
Ja, häufig formatiert wird. Häufig gehören solche Daten dann auch zur Insolvenzmasse. Das heißt, gut, die werden dann tatsächlich auch weiterverkauft. Ja. Und ja, bei vielen Diensten, das war bei mir auch so, da wusste ich gar nicht mehr, dass ich da mal angemeldet war. Sowas wie MySpace.
Da weiß ich dann auch gar nicht, weiß ich auch ehrlich gesagt dann das Passwort natürlich nicht mehr. Und
das kannst du da jetzt anzeigen.
Ne? Ja. Stimmt, ich komme wieder in meinen MySpace-Account, super.
Das ist eben so das größte Problem. Ne? Das sind unheimlich viele Dienste, die betroffen sind. Und ja, das sind teilweise Hacks die von 2008. Und wer weiß schon, bei welchem Dienst er sich seitdem angemeldet hat.
Warum dauert das so lange, dass es bekannt wird? Dropbox, das war jetzt ja bis 2012 und das ist jetzt vor ein paar Monaten bekannt. Wussten die das nicht oder haben die es so lange geheim gehalten?
Darüber gibt es verschiedene Theorien. Intern wird das bekannt gewesen sein, in einigen Fällen wurde offensichtlich auch diese Salami-Taktik angewendet, ne? Dass man erst so ein bisschen was rausgegeben hat, so viel wie eh schon bekannt war, dadurch, dass da Daten im Umlauf waren. Und hinterher hat sich dann rausgestellt, dass eben nicht nur 10 Millionen, sondern 100 Millionen Nutzer betroffen sind, eben alle. Also man kann nicht davon ausgehen, dass der Betreiber das schon kommunizieren wird, dass man das von ihm erfährt, wenn da was passiert. Aber man muss davon ausgehen, dass die Daten halt, sobald sie abgezogen werden, auch missbraucht werden. Und das ist eben das Gefährliche. Weil die Leute gar nicht wissen, dass sie betroffen sind.
Eigentlich finde ich, müsste man da Strafanzeige gegen den Betreiber machen können, weil wenn er mir das sofort sagt, dass da was passiert, dann kann ich ja noch handeln. Aber wenn er mir 4 Jahre nicht erzählt, dass mein Passwort geklaut wurde, das finde ich schon ganz schön,
Die Frage ist, wie weiß ich es nach, dass er den ganzen Umfang wusste? Also er wusste natürlich, dass irgendwie eingebrochen wurde. Manchmal wird es ja noch gesagt, okay, wir haben irgendeinen Leck, wir wissen aber nicht, wie viel gestohlen wurde. Aber stimmt natürlich. Ne?
Das ist ja ein Unding. Also ich meine, wenn ich dann schon gehackt wurde und ich weiß, diese Daten sind irgendwo raus, ich meine, dann habe ich ja auch, das ist ja anders, als wenn es eine Sicherheitslücke gibt. Da gibt es ja vielleicht noch ein Argument, das zu verheimlichen, weil die Sicherheitslücke sonst in großem Maße ausgenutzt wird. Aber wenn irgendein Hacker alle Daten hat, dann schade ich ja jetzt auch nicht mehr, wenn ich das an die Öffentlichkeit
bringe. Gegenseitig, du machst die Daten...
Genau. Ja, fürs Image. Ja, natürlich.
Die Firma schadet. Aber du machst die Daten natürlich aber auch weniger wertvoll. Ne? Ja. Also ich meine, alles, was jetzt raus ist, desto mehr ändern das auch. Ne?
Also das finde ich, eigentlich auch einen großen Skandal an der Sache, dass dann so Firmen... glaube ich, ganz oft nicht verraten, was da passiert. Und diese eine Mail von Dropbox, die sagt, hey, du hast dein Account ist möglicherweise kompromittiert worden. Es gab ja auch, also bei Tumblr, weiß ich noch, war das damals so. Es war auch gleich, als es rauskam, so. Da habe ich eine Mail bekommen, irgendwie dein Passwort wird zurückgesetzt oder bitte ändere dein Passwort und so. Das, ich finde, auch wenn das dann vielleicht schon bei den meisten zu spät ist, trotzdem hilft es mir und hilft auch dieser Umlauf, diese Zweitverwertung, Drittverwertung, dass es in der öffentlichen Daten mit drin ist. Also das finde ich schon ganz schön happig.
Ja. Rechtliche Handhabe hat man leider so gut wie gar nicht, weil die eben auch im Ausland sitzen, die meisten Unternehmen. Aber bei Yahoo hat sich gezeigt, dass das eben doch Konsequenzen hatte für das Unternehmen. Also die befinden sich ja gerade in Übernahmeverhandlungen, wollen sich kaufen lassen. Und nachdem das jetzt alles bekannt wurde, hat das interessierte Unternehmen eben die Möglichkeit bekommen, aus dem Kaufvertrag auszusteigen und eben auch versucht, den Kaufpreis um über 1 Milliarde Dollar zu senken. Und also da hat es dann doch tatsächlich für das Unternehmen, was sich da falsch verhalten hat, Konsequenzen gehabt mal. Aber in der Regel passiert eben auch einfach nichts.
Was ich gelesen habe bei euch ist, im Prinzip kann ich zumindest aber auch Anzeige gegen Unbekannt, also gegenüber dem Hacker sozusagen, ne, machen. Aber es ist halt, die Chance ist natürlich sehr niedrig, dass da irgendwas passiert. Also eigentlich habe ich wenig Handhabe dagegen, wenn das einmal raus ist. Und eigentlich ist die Regel, ist halt vor allem wichtig, da eben mit seinen Daten, eben mit einem Passwortmanager oder eben sich Strategien zu überlegen, dass das nicht funktioniert. Und sich auch ein bisschen, glaube ich, zu informieren über eben so Seiten. Ihr habt ja auch geschrieben, wir können es auch mal verlinken, mit dem I've been pwned und Ich setze den Link nochmal rein und auch an anderen Stellen einfach auch mal sich bewusst zu machen, wo welche Daten halt vielleicht im Umlauf sind, weil das ist echt, das betrifft echt viele Seiten und man ist sich gar nicht bewusst, wo man überall einen Account hat. Ne? Ihr habt so eine Zeitleiste auch drin im Heft, ne? Und das ist ja nicht nur eine Zeitleiste von Diensten, sondern auch eine Zeitleiste meines Internetlebens, ne? Wenn ich mir das so angucke. Ich krieg's gar nicht hin, aber hier, ne, genau. Last.fm, Dropbox, LinkedIn, Evernote, Tumblr, Yahoo, eBay. Ja, das ist so mein Leben,
ja, genau,
mein Internetleben. Genau, mein, schön ausgebreitet. Ja. Das ist schon so. Okay, das war jetzt schon mal ein ganz guter Einstieg. Nochmal alles gut zusammengefasst, findet ihr alle im Heft. Ich finde es auch sehr schön, Johnny hat zum Beispiel, glaube ich, auch, Johnny Merkert, über zwei Faktoren Authentifizierung noch ein bisschen was geschrieben, gibt auch Tipps, bei welcher Seite man es wie einstellt und so. Und also ich fand es insgesamt eine sehr schöne Geschichte und eben auch diese rechtlichen Aspekte. Und deswegen würde ich sagen, kauft unbedingt das Heft, weil da stehen echt wichtige Sachen für euch drin, was ihr tun müsst, was ihr tun könnt. Und dann gehen wir jetzt zu ein bisschen schöneren Sachen jetzt über.
Ein bisschen lockerer, weniger
locker. Wir kommen zum lockeren Teil von CT-Uplink. Ein bisschen mehr, wir entspannen uns, wir lehnen uns ein bisschen zurück. Und gehen zu Alex. Alex, ja. Du hast ein bisschen, diese Woche war so im Vor-Weihnachtsgeschäft.
Genau.
Gibt es neue Produkte und Apple hat mal wieder...
Apple hat was Neues
vorgestellt. Und was ich auch ganz interessant finde, Microsoft fängt auch an, so ein bisschen den Apple-Presentation-Stil so zu kopieren. Hatten wir letztes Jahr schon, haben wir auch, glaube ich, schon mal bei CT-Uplink drüber geredet, aber auch dieses Jahr wieder.
Ja, ja, die gehen, man merkt es richtig, die gehen genau in die Richtung. Die machen es auch einen Tag vor Apple. Ne? Also ob es geplant ist, weiß man nicht, aber es ist so, man hat schon das Gefühl, okay, die wollen genau in diese Richtung jetzt gehen im Moment. Ja, das sieht man auch an der Präsentation und allem.
Okay, fang an. Microsoft oder Apple, über was willst du reden?
Alex. Also ich war mal chronologisch, fangen wir bei Microsoft an, weil die haben nicht nur ein neues Notebook quasi vorgestellt, das Surface Book. Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen schneller geworden. Die Basisstation ist quasi ein bisschen schneller geworden. Das Tablet oben drauf ist noch das alte. Da steht jetzt ein neuer Prozessor drin, oder nicht mal ein neuer Prozessor drin, aber steht eine schnellere Grafik drin und ein bisschen mehr Akku.
Ich glaube, eine neue Prozessor-Generation, oder?
Nee. Ah. Das ist das, und das muss man bei beiden angreifen. Die haben beide keine, also sowohl Apple als auch Microsoft haben nicht die aktuelle 7. Generation von Intel, sondern tatsächlich immer noch die 6. Generation. Also es ist schon sehr auffällig, dass beide, auf die älteren Chips setzen. Grund.
Vielleicht zu spät.
Möglicherweise haben sie es einfach schon, möglicherweise kamen die Chips einfach zu spät für die beiden. Also die haben es dann vielleicht schon länger entwickelt. Ich glaube auch, also theoretisch müssen eigentlich relativ gut austauschbar sein. Vielleicht hat Intel auch Lieferschwierigkeiten, die Masse zu liefern. Also da muss man noch ein bisschen abwarten, was der Grund ist, aber es ist auffällig, dass beide die 6. Generation noch benutzen. Aber im Grunde genommen das Notebook, das Surface Book, interessant, ist ein bisschen dicker geworden, hat aber einen größeren Akku, ein bisschen mehr Kühlleistung. Das war so ein bisschen auch ein Problem bei dem der älteren Generation. Und es ist auch nur die i7-Variante jetzt dicker und schneller geworden ist. Die i5-Varianten so sind auch die gleichen wie vorher. Das heißt, da hat man so ein bisschen Verbesserung gemacht, weil danach eben Apple kommt. Und das andere ist dann das Surface Studio. Und das Surface Studio ist natürlich ein All-in-One-PC, aber ein sehr interessanter All-in-One-PC. Also nicht nur einer, okay, du hast einen Bildschirm, der die Hardware, sondern den kannst du eben sehr leicht verschieben. Du kannst ihn quasi auch, er hat eine Touch-Eingabe, du kannst ihn quasi auch als Touch-PC, wenn du den so stehen hast, dann kannst du ihn halt runterdrücken. Und dann kannst du dann eben dann den auch stehend benutzen oder eben als Zeichentablet. Also das ist schon eine sehr interessante Mechanik, die sie da gemacht haben und hat man so selten gesehen. Also es gibt so ein paar Modelle, die so ähnlich waren, aber das ist wirklich so ein was zum Beispiel Apple nicht hat, ne?
Mhm. Man kann ihn dann so ein bisschen wie so ein Zeichentablett.
Genau. Ich mach mal ein bisschen für die Zuschauer zumindest. Ja. Hier tue ich im Hintergrund so ein bisschen das Video laufen lassen. Das findet ihr auch bei uns auf der Website auf Heise Online, wo man so ein bisschen das sieht, wie das genau aussieht. Genau. Im Prinzip auch nicht so wirklich was Neues, weil so All-in-One-PCs, die man so verschieben kann, gab es auch schon, aber halt vor allem nochmal, dass wirklich der Stift auch dabei ist. Ich glaube, es gab es auch schon bei Asus oder so, aber.
Genau, also die haben, wie Apple ja auch das macht, wirklich alle Funktionen, die es irgendwo schon mal gab, aber in gut, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben das Gerät natürlich noch nicht getestet, aber wirklich so ein bisschen weitergedacht. Also die haben halt die Basisstation, die ist halt unten drin und du hast nur das dünne Display, 3:2 Display, was absolut unüblich ist in der Größe. Also das haben sie bei den Surface-Tablets schon gemacht und beim Surface Book und jetzt machen sie eben auch beim All-in-One-PC und das hat natürlich auch schon mal, du hast einfach eine ganz andere Fläche, an die du benutzen kannst. Deswegen auch zum Zeichnen. Man sieht ja auch das Dial. Das ist auch so ein Eingabegerät, was du auf den Touchscreen packst und dann kannst du dort eben Menüs durchdrehen und so. Wenn das angepasst ist, hast du da eben auch so eine sehr schöne Eingabemethode, die sich halt nicht verstellt. Du kannst halt immer schön dort rumstellen und musst da nicht irgendwie mit dem Touch da rumfummeln. Also das ist schon so, man geht schon so einen Schritt weiter als andere. Also das ist natürlich klar, ist dieselbe Hardware drin im Grunde genommen und auch diese verstellbaren Displays gab es schon lange. Aber man hat eben jetzt ein sehr hochauflösendes Display, also 4500 mal 3000, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Man hat 3:2 Display, also das sind alles so Sachen, die andere noch nicht hatten und die einfach jetzt so sehr schick aussehen und die auch die Mechanik scheint sehr gut zu funktionieren. Also unser Kollege Florian war ja schon da, Florian Müßig, und der hat sich angeschaut und der ist halt auch schon relativ angetan davon. Das funktioniert halt einfach, muss man ihn da lassen.
Trotzdem muss ich sagen, es ist natürlich schon, also das ist ein total cooler Showcase.
Ja.
Aber, ich zeichne auch manchmal so ein bisschen und finde es auch reizvoll, aber ich denke, für die meisten ist es ja dann natürlich schon eigentlich, also so ein Ding, was schön im Schaufenster aussieht und die Leute staunen, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein,
naja,
ob das so die Funktion hat, wo dann die Leute sagen, jetzt muss ich mir das Ding kaufen. Ne?
Also die All-in-One-PCs die iMacs, die haben sich ja bei Apple zumindest zeitlang auch sehr gut verkauft. Das ist ein Prestigeobjekt, das ist ziemlich groß. Das ist auch vor allem für Kreative so ein bisschen so ein Wunschobjekt. Und da in die Richtung geht auch Microsoft. Man geht ganz klar in diese Szene, die halt so kreativ arbeitet, die auch den Stift dann mal braucht oder dieses Style benutzt. Also da merkt man schon, das ist eine relativ kleine Zielgruppe. Das ist natürlich nicht jeder, der einen PC haben will. Aber das ist so eine repräsentative Zielgruppe, die halt, wo man merkt, oh, das ist ein Gerät, das sieht einfach schick aus, das hat irgendwie ein Statussymbol und deswegen gibt man dann eben auch $3000 dafür mal aus, obwohl, naja, gut, nicht jeder gibt für seinen PC $3000 aus, da kannst du einen coolen Gaming-PC dafür zusammenstellen und hast dann auch mal ein paar für eine VR-Brille genug Geld zum Beispiel. Also das ist schon ziemlich teuer, die Geschichte, aber es ist eben dann für bestimmte Klientel ist das einfach attraktiv. Und eben auch repräsentativ, du kannst es irgendwo hinstellen und das ist nicht ein hässlicher PC, sondern du hast halt einen schicken Monitor, der eben auch gut funktioniert, ne?
Also ich hab auch das Gefühl, dass Microsoft da vielleicht wirklich einfach nur so die eigene Marke so ein bisschen aufwerten möchte, weil ich meine, ist ja auch schon interessant, dass Microsoft überhaupt in diesen Hardware-Bereich jetzt doch immer weiter, ich meine, mit den Phones haben sie es ja nicht so geschafft, das war ja bisher ziemlich
reißend. Aber weil sie da auch anders rangegangen sind, also man muss auch sagen, die neue Surface-Linie, also sehen wir mal von den ersten beiden Surface ab, aber danach...
Notebooks.
Genau. Nee, von den Tablets sogar. Also die haben ja Surface-Tablets. Da sieht man so die ersten beiden ab. Das war noch so dieses 16:9-Format und ein bisschen schwer und klumpig und so. Und dann hat man aber gemerkt, okay, die Leute wollen einfach ein Designstück. Also die können nicht billig, Microsoft kann nicht super billig anbieten.
Da kaufen die Leute dann halt doch wieder ein Asus, MSI oder bei Notebooks so. Irgendwie
was. Und jetzt zeigen sie eher, was geht. Jetzt wollen sie eher lieber zeigen, was geht, was möglich ist, was schick ist, wo die Leute auch sagen, okay, klar, das ist erstmal, vielleicht verdient Microsoft da jetzt nicht unfassbar viel Geld damit, aber es ist repräsentativ, es ist auch so ein bisschen Vorbild für die Branche, um zu sagen, okay, das geht, das ist möglich. Und da merkt man so richtig, dass dahin wollen sie. Und das machen sie jetzt mit immer mehr Geräten. Die haben mit dem Surface-Tablet angefangen, haben dann das Surface Book jetzt rausgebracht und dann eben jetzt auch noch einen All-in-One-PC. Und das ist ja schon die Linie, die einem bisher Apple so ein bisschen besetzt hat.
Ja,
ne? Und das ist, man merkt schon richtig, die gehen in diese Apple-Richtung und Apple selber kam mit den Produkten bisher gar nicht hinterher. Die haben einfach sehr lange gebraucht, um auch dieses ihr MacBook zu aktualisieren und so weiter. Und das merkt man schon, in diese Nische geht jetzt gerade Microsoft sehr stark rein. Ne? Und das, die Außenwirkung ist auf jeden Fall da. Muss man ihnen lassen.
Wann kommen sie mit einer Star Trek-Konsole, wie so bei TNG, wo Wesley Cross
naja, ich mein, da sitzt? Die hatten ja schon ihr Surface, also das ursprüngliche Table. Surface war ja mal genau. Ein Tisch, ne? Und die Richtung ist schon, geht schon dahin. Und auch gerade bei das Surface Studio ist ja auch so ein Teil. Glaubst du, dahinter hast du ja schon fast so eine Konsole. Wenn du am Tisch sitzt, da kannst du sicherlich auch mal so ein schönes Strategiespiel oder so.
Martin hat auch schon gesagt, ich finde das Ding für Civilization, ja. Weil wir alle Spieler, deswegen habe ich auch das Poster hinten stimmt, mal
ausgetauscht. Auch eine Idee, so,
Civilization 6 auf so einem Riesentablet quasi spielen, ja.
Aber jetzt müssen wir das Ding im Auge behalten.
Ja. Also auf jeden Fall.
Auch Apple sollte das wahrscheinlich im Auge behalten. Also nicht so, dass das Wichtigste, was da passiert ist, ist nicht, dass da irgendwie ein neues, geiles Gerät ist, sondern es ist eigentlich ein Gerät, was man so von Apple erwartet.
Genau.
Ja, das
genau.
Ist innovativ. Das hat Funktionen, die es bisher in der...
Also in der Windows-Welt gab es das so in der Form, als komplett zusammenfasst eigentlich noch nicht. Also es gab immer wieder mal Versuche, mal gab es mal schicke Geräte, mal gab es mal schöne Hardware und so, aber es war halt nie so dieses Komplettpaket. Und man muss Microsoft lassen, sie versuchen dieses Komplettpaket endlich mal hinzukriegen. Das ist wirklich, wo man sagt, ja okay, ich bezahle dafür sehr viel Geld, aber dafür kriege ich eben auch, sagen wir mal, schicke Hardware, die eben auch sehr gut funktioniert. Ne? Also wie gesagt, mal abwarten für den Test. Ne? Kann auch sein, die Surface-Sachen haben immer am Anfang immer noch Probleme ja, mit den Updates stimmt. Und so. Also das heißt, man kann auch nicht sicher sein, dass es wirklich alles gut funktioniert, aber die Chance ist da, das muss man Microsoft lassen. Die haben es wirklich, die probieren es auf einmal doch richtig gut zu machen.
Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, mir jetzt einen iMac zu kaufen, der in letzter Zeit ja, glaube ich, nur noch dünner geworden ist.
Genau.
Und, also stattdessen das Surface, das kannst du runterklappen, da kannst du mit Photoshop irgendwie was malen und ausschneiden. Ich glaube, vielen wird es so gehen, dass sie dann sagen, hier, das ist das Surface, das innovativere Gerät, das ist auch schick. Und,
genau, also das ist wirklich, da greifen sie wirklich Leute ab, die Apple im Moment einfach nicht mehr kriegt. Wo Apple vielleicht auch kein Interesse mehr dran hat, aber wo man merkt, ja, okay, also da ist einfach Microsoft dahinter und will das auch. Und deswegen ist es auch das bessere Produkt dann im Endeffekt, wie gesagt, wenn sich im Test bewährt. Das ist ja nicht mal so ein bisschen die Sache. Wir reden natürlich über ein Produkt, was jetzt gerade erst vorgestellt wurde. Aber ich hoffe mal, dass wir das so gegen Ende des Jahres, wenn die ersten Geräte kommen sollen, dass wir eben das auch dann testen können. Ne?
Und Apple hat gestern dann
genau.
Neue MacBooks dem entgegengestellt.
Genau. Also schon war lange überfällig, dass sie wirklich mal was neu machen. Also vorher gab es immer so kleinere Updates, neuen Prozessor mal, ein bisschen am Display geschraubt, aber war nie so, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt der richtige Schritt zu einem neuen Gerät. Das haben sie jetzt endlich gemacht und ja, man muss sagen, klar, die haben die alte Chip-Generation noch drin, aber dafür haben sie eben am Gerät selber, ist ein bisschen dünner, ist ein bisschen leichter geworden. Die Auflösung ist die gleiche, aber das Display ist eben zum Beispiel heller und kontrastreicher geworden, was eben auch, was die Windows-Geräte jetzt schon alle schon so nach und nach gemacht haben, die High-Ends, zieht jetzt Apple nach und sagt, okay, wir haben jetzt auch so ein Gerät, was eben auch sehr gut ist, was eben dünner geworden, leichter und so, man ist jetzt auf Augenhöhe. Und man hat natürlich die Touchleiste. Die Touchleiste ist natürlich das, wo... ja, also ich sag mal, Apple sich mal doch was Neues ausgedacht hat und nicht nur, wir machen immer das Alte, sondern die haben wirklich mal was Neues, genau. Und die Touchleiste ist wirklich, finde ich sehr interessant. Also,
vielleicht erklärst du es nochmal.
Genau, Touchleiste ist so, dass es über dem Display, über der Tastatur, ist ein OLED-Display im Grunde genommen und dort kann man dann nicht nur eben die Funktionstasten anzeigen, sondern man kann eben ganz beliebige Tasten anzeigen, es ist multitouchfähig, man kann darüber scrollen, man kann dort Bedienelemente von der App, die gerade läuft, anzeigen. Man kann auch zum Beispiel durchscrollen. Man kann man sieht jetzt gerade die Fotos zum Beispiel durchscrollen. In der Foto-App zum Beispiel. Das sind einfach coole Sachen, die so ein bisschen kaschieren, dass sie halt immer noch kein Touch-Display haben und kein Touch-OS haben, sondern die haben jetzt einfach gesagt, okay, ich kann es auf dem Gerät selber nicht machen, aber ich kann es dann über diese Leiste machen. Und dann hat man so ein bisschen dieses Gefühl, ich kann die Regler dann zum Beispiel einfach mit dem Finger regeln, muss dann nicht mit der Maus ran und das und das. Also man merkt das schon, das ist durchdacht, das hat schon Sinn, Hand und Fuß. Und je nach App kann es eben ganz beliebig gestaltet werden. Das hat natürlich echt einen Vorteil. Man kann da sehr viele Elemente einbauen, die vielleicht darüber hinausgehen, dass man da einfach nur ein paar Funktionstasten hat. Sondern man kann ja eben auch eben die Drehregler und die Fotos und so weiter, kann man eben schön machen. Und es ist multitouchfähig, das heißt, man kann eben dann auch, sagen wir mal, das, was man sonst vermisst, am Touchscreen kann man da so ein bisschen emulieren. Ne?
Wobei man ja auch das große Trackpad
und hat. Und man hat das große Trackpad, Touchpad. Genau, das stimmt natürlich auch. Aber was fehlt, ist natürlich, Windows hat einfach den Touch etabliert und mag jetzt nicht so gut funktionieren, wie man das vielleicht von einem Tablet gewohnt ist, aber es geht. Und das fehlt halt macOS und den MacBooks immer noch. Und das haben sie jetzt so ein bisschen dann doch behoben dadurch. Und das, so meine Präsentation sah es einfach ganz gut aus. Muss mal schauen, wie es dann funktioniert, aber
Ich war da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich benutze schon, da habe ich das Gefühl, Funktionstasten sehr oft und dieses Gefühl, dass die nicht mehr mechanisch sind, sondern dass da irgendwie so eine Leiste ist, wo ich dann halt doch hingucken muss und so. Andererseits habe ich mir dann auch überlegt, dass Funktionstasten benutze ich halt meistens in irgendwelchen Apps, wo die belegt sind und genau in, also Photoshop, weiß jetzt gar nicht, doch Photoshop vielleicht und sowas. Und da kann ja diese Sonderbelegung, dass ich genau. das modifizierbar ist, vielleicht sogar, dass die Hersteller das selber belegen können, auch wieder nochmal einen Vorteil geben. Also
vor allen Dingen leichter zu lernen. Ne? Du musst dir das nicht genau. auswendig lernen. Du siehst einfach, ach, da wird das und das eingeblendet, so ein Zoom-Symbol und dann merkt man sich und das gleich. Das
Ende der Cheat-Sheets, auf genau. denen
du kannst es ja auch frei belegen. Also die haben auch gezeigt, du kannst es einfach dann auch austauschen. Du kannst auch sagen, ich will das lieber das haben oder das haben. Also kommt natürlich ein bisschen auf den Hersteller der App an, aber du kannst es dann eben auch frei belegen, also wie du es haben willst. Und das kannst du halt vorher nicht. Da musstest du dann wieder die Funktionstaste umändern, dann war das wieder nicht richtig und so. Also das muss man sagen, das Konzept wirkt überzeugend. Überzeugender als Lenovo hat es zum Beispiel schon mal gemacht. Die hatten auch so eine Leiste und die haben aber nur die Funktionstasten grundsätzlich ersetzt und so ein bisschen was dazu gemacht. Und es hat nicht so richtig funktioniert. Das haben sie in der nächsten Generation wieder rausgeschmissen, weil es nicht funktioniert hat.
Und Apple hat, glaube ich, dann eher noch die Chance, weil sie mit den MacBooks doch einen relativ großen Markt haben, dass die Anbieter von der Software dann auch eben ihre Software anpassen. Und also ich denke mal, sowas wie jemand wie Adobe oder...
Die waren ja auch da auf der Bühne, die haben genau das direkt gezeigt.
Die werden alle da was dafür dann haben. Und das erhöht natürlich auch die Chance, dass man daraus was macht.
Also genau, und jetzt haben sie einen Fingerabdruckscanner, auch das, was bei vielen Windows-Geräten halt schon lange drin ist, haben sie jetzt eben auch mit reingenommen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist jetzt genau auf dem Stand, wo die Top-Geräte bei Windows sind. Man hat immer natürlich das macOS und man hat natürlich auch so ein bisschen das Ökosystem wirkt ein bisschen durchdachter. Bei Windows ist es halt viel offener. Aber man hat eben, ist jetzt technisch auf dem Stand, so was jetzt so die letzten Jahre die Windows-Geräte aufgeholt haben.
Aber eben auch nicht mehr voraus.
Nee, genau. Also man gesehen jetzt von der OLED-Leiste, wo man sagen könnte, okay, das kann was sein, was andere dann irgendwann nachahmen. Aber der Rest ist einfach, man sagen, es ist identisch. Das ist gut, das ist wirklich überzeugend. Preislich natürlich auch entsprechend auch nicht ohne. Ne? Also 2000, wenn mich nicht alles täuscht, 2000 die kleinste Variante mit der
Leiste. Mit der Touchbar, genau.
Es
gibt noch einen günstigeren, aber da ist dann die Touchbar nicht
genau. mehr drin. Und das ist dann auch schon, da merkt man, okay, man versucht die günstigen Sachen dann doch noch durchzudrücken. Das AR stellt man dann so halb ein oder aktualisiert es auch nicht mehr. Und man sagt ja, okay, das ist jetzt genauso, unser Pro-Modell ist genauso leicht und dünn wie das R und so. Man merkt schon so ein bisschen, man hat nicht das Gefühl, dass die gerade wissen, so richtig, in welche Richtung sie gehen wollen. Und das merkt man so, das ist ein cooles Produkt. Das ist auf Augenhöhe mit der Konkurrenz, aber es ist nicht mehr so, wo du sagst, oh, also ich muss jetzt unbedingt das Apple nehmen. Also das ist es einfach nicht. Trotzdem kein schlechtes Gerät. Ne? Also man muss auch abwarten, wie das mit dem Surface Book dann ist und wie sich das bewährt. Und wie halt auch die Konkurrenz wie Dell und Asus und so da eben auch rangehen. Weil die haben teilweise auch schon die siebte Generation drin. Die haben auch schnellere Grafikchips. Wobei, das muss man ihnen natürlich lassen, die haben die AMD-Mobilchips jetzt drin, die aktuellen. Also wirklich als erste auch mit drin. Da haben sie halt noch einen Coup gelandet, wo man sagt, okay, das haben andere noch nicht. Aber gut, Nvidia und so hat ja auch schon eine aktuelle Generation draußen, die andere schon längst eingebaut, während das Microsoft zum Beispiel nicht macht. Und Apple macht eben auch bei den Chips dann eben auch den gleichen Fehler und sagt, okay, wir nehmen nur die sechste Generation. Also man merkt schon ein bisschen, da ist einfach noch Potenzial und in einem halben Jahr gibt es dann vielleicht wieder schon einen Refresh und dann gibt es dann wieder neue Geräte. Ne? Das ist so ein bisschen auch so, da ist man so ein bisschen unsicher, ob es sich lohnt, jetzt schon 2700 oder 3200 oder was immer dann auszugeben für das Topmodell.
Ich finde so ein bisschen, ich weiß gar nicht, also ich würde dir fast ein bisschen widersprechen, dass, also ich habe das Gefühl, Apple hat einfach das Gefühl, dass sie in diesem, also dass die MacBooks laufen einfach, glaube ich, immer noch sehr gut.
Ja.
Und ich sehe einfach, dass die Leute auch bereit sind, für ein MacBook irgendwie 1700, 2000 Euro zu bezahlen. Ich sehe das auch bei vielen Leuten. Und sich darauf dann zu konzentrieren, dass man dann wieder die Breite vielleicht auch ein bisschen weniger Breite hat im Sortiment oder so. Oder
ja.
Also ich habe da gar nicht so das Gefühl, dass die nicht wissen, wo sie hinwollen. Ich habe das Gefühl,
das kann natürlich sein. Also dass sie wollen vielleicht gar keinen Anbieter sein, der alles hat, sondern die wollen vielleicht nur die High-End-Sachen haben. Aber ich habe immer das Gefühl, also die haben nicht so dieser Drang, wirklich über die Konkurrenz hinauszugehen, ist nicht mehr so unbedingt da. Also man verwaltet so ein bisschen den Ruf, den man hat, und macht dann eben Sachen wie zum Beispiel, okay, jetzt habe ich 4 Thunderbolt-Anschlüsse, aber keine SD-Kartenleser mehr.
Bin ich aber übrigens, aber
ja.
Die mit den 4 Anschlüssen, das fand ich auch noch sehr gut.
Also die USB-C, 4 USB-C ist cool, weil das haben andere nicht. Und Microsoft zum Beispiel hat es immer noch nicht an den Surface-Geräten, wo man sagt, Leute, denkt doch mal nach, das ist doch jetzt der Standard, das wollen doch alle haben. Gut, haben sie nicht, aber Apple macht dann halt 4 Dinge dran und sonst gar nichts. So. Ja. Ne, das ist dann diese Konsequenz, die sie immer noch haben.
Ich glaube, es kann nur einer entscheiden, wer jetzt da die die besseren Sachen machen. Damit seid ihr da draußen. Nein, ihr könnt. Schreibt uns doch, was ihr davon haltet. Also ob ihr, was ihr zu der Touchbar sagt, zu den MacBooks oder auch zu den zum Surface
Studio.
Studio, aber auch zu den Notebooks, die ja auch jetzt dann auch schon ein bisschen länger auf dem Markt sind, aber eben auch irgendwie finde ich schon so ein Style entwickelt haben, der sehr prägnant ist. Ich finde es ganz interessant, da ist eine Entwicklung, Microsoft, Apple haben wir gesehen, vor einer Woche haben wir über Google Pixel geredet, wo Google ja auch in so eine Richtung geht. Also dieses, ich habe das Gefühl, mehr Leute versuchen jetzt, also Apple hat das vorgemacht, Microsoft und Google versuchen danach zu kommen und ich glaube, es geht so weiter bei den beiden.
Und Hardware ist schon ein Thema, um sich zu abzusetzen. Software, alles in Software drin, eigentlich das Wichtigere ist die Software, aber diese Außenwirkung ist immer noch die Hardware.
Die Werbung, das merken die du auch im Fernsehen schalten willst, die ist halt, da muss ein schönes shiny Smartphone oder Notebook oder ein All-in-One-PC sein. Genau. Ja. Aber schön für uns, gibt es viele schöne Gadgets, ist doch gut. Und auf manchen von denen läuft bestimmt Ubuntu, oder, Thorsten?
Also, es gibt tatsächlich im Linux-Kernel sind Surface-Treiber eingezogen für einige der Notebooks oder Tablets und MacBooks laufen typischerweise auch, aber gerade wenn die neu vorgestellt werden, das dauert, da laufen sie meistens nicht so dolle. Aber nach einem halben Jahr oder einem Jahr läuft es eigentlich meistens.
Genau.
Manchmal noch nicht so richtig rund, aber ja.
Und warum frage ich dich das? Natürlich, weil Thorsten ist, das wisst ihr da draußen natürlich auch alle, unser Kernel-Experte unser Linux-Experte bei uns in der CT-Redaktion oder einer unserer Linux-Experten. Und du hast dich mit dem neuen Ubuntu auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, Ubuntu ist ja schon sowas wie das, weiß nicht, das Mainstream-Linux, das, oder, von Marktanteilen, von im Consumer-Bereich, schon so die bekannteste Distribution und wenn da eine neue rauskommt, dann lohnt es sich mal wieder drüber zu reden, oder?
Eigentlich lohnt sich das bei allen großen Linux-Distributionen, da gibt es glaube ich durchaus Interesse, aber natürlich bei Ubuntu lohnt es sich am meisten. Andererseits beim genaueren Hinschauen hat sich so ein bisschen gezeigt, für den einfachen Anwender, der das irgendwie auf seinem Notebook oder auf seinem Desktop zu Hause einrichtet, da gab es gar nicht so viel Neues, weil Canonical, der Ubuntu-Sponsor, hat sehr viel investiert in Techniken für Cloud und Container. Aber so beim Desktop haben sie es so ein bisschen schleifen lassen. Also was da eines der neuen Dinge ist, man kann dann eine neue Bedienoberfläche ausprobieren.
Schon wieder?
Was heißt schon wieder? Ich meine, das Unity hat ein paar Jahre jetzt auf dem Kasten.
Ja, also kommt das noch so frisch vor?
Ja, aber also ich glaube, es müsste mittlerweile 5 Jahre und es hat sich eigentlich in den letzten Jahren auch gar nicht so viel geändert. Und was sie jetzt halt machen, ist, dass sie die Bedienoberfläche, die sie beim Ubuntu Phone benutzt haben, dieses Unity 8, also die Fortentwicklung, auch so ein bisschen auf den Desktop hinbringen wollen. Aber es wird nur parallel zum bestehenden Unity 7 installiert und man kann es einfach dann beim Anmeldemanager auswählen, ob man einfach mal das Neue ausprobieren will. Und das Besondere bei der neuen Oberfläche ist nicht, dass sie irgendwie groß anders ist. Es sind eigentlich eher so die Bedienkonzepte, die da anders kommen. So die klassischen Anwendungen kann man gar nicht starten, sondern da versucht Canonical und Ubuntu jetzt so ein bisschen mit Scopes, die so ein bisschen Widgets und Apps ähneln, was zu machen. Anwendungen soll man über Snap-Pakete nachinstallieren, nicht mehr traditionell über Debian-Pakete. Und man kann auch nicht mal die Anwendungen, die im parallel installierten Unity 7 sind, direkt starten, weil die muss man praktisch noch ein zweites Mal installieren in dieser Umgebung.
Also wenn man wechselt auf den...
Wenn man, das kann man einfach beim
Genau, Anmelden. Aber wenn man wechselt in den neuen Oberfläche, dann hat man so ein paar dieser Probleme. Aber wenn ich jetzt sage, ich will das nicht, dann kann ich alles weiter und dann habe dann...
Dann genau, dann also, ähnelt eigentlich auch das neue Ubuntu sehr stark dem alten Ubuntu, weil da hat sich gar nicht so viel getan.
Aber das ist ja ganz interessant. Also wir hatten ja auch hier in der Sendung schon, glaube ich, 2-3 Mal Ubuntu-Phones auch. Und das ist ja schon... so von der Oberfläche, von dem Bedienkonzept schon ein bisschen ungewöhnlicher und auch sehr touch-optimiert, ne, eigentlich. Funktioniert das denn? Was ist so dein Eindruck? Das zu übersetzen auf so einen Desktop-Rechner?
Also das ist explizit als Vorschau gekennzeichnet und die Touch-Abstammung merkt man im Desktop an einigen Stellen an. Da wird zum Beispiel, wenn man ein externes Display anschließt, das ist so ähnlich wie bei einem Phone, dass das Smartphone-Display deaktiviert wird und nur noch das externe benutzbar ist. Selbst das Touchpad wird deaktiviert. Das heißt, da zeigt sich, dass da noch ganz viel Detailarbeit nötig ist, damit das funktionieren kann. Und tatsächlich ist es dann am Ende so, dass auf dem PC fühlt es sich gar nicht von der Bedienung so groß anders an und da ist es dann eigentlich auch kein größerer Vorteil. Zumindest im aktuellen Vorab-Modus.
Also ich hatte das Gefühl, ich hatte ja das Ubuntu-Tablet mal und so, dass es eher umständlich ist, so die Art und Weise, wie das rangegangen wird. Also es ist sicherlich, wenn man sich da eingearbeitet hat, sagen wir mal, schön, wenn man das genau nutzen kann, aber so, wenn ich jetzt eine bestimmte App haben will, ist es einfach umständlich, da irgendwie ranzukommen. Also
bisschen, vor allem gewöhnungsbedürftig, funktioniert auch anders als anderswo.
Genau, also es ist wirklich so einzigartig. Also es ist nicht so, dass es wie bei Apple oder bei Microsoft oder sonst wo, sondern es ist wirklich sehr, sehr speziell. Man muss sich wirklich dran gewöhnen. Und ich glaube auch bei Linux ist es relativ einzigartig. Auch wenn man sich da natürlich anderswo die Oberflächen auch installieren kann, aber im Prinzip hast du da eine sehr ungewöhnliche Oberfläche. Ne,
die genau, also ich denke, die neue Oberfläche, da werden sich die Linuxer, die Ubuntu-User schon noch dran gewöhnen können, aber diese Bedienkonzepte, wie man da Anwendungen installieren soll und das wird wahrscheinlich wirklich was sein, wo viele Ubuntu-Anwender ein Problem mit haben werden, wenn die das so beibehalten, wie sie es jetzt gezeigt haben.
Also das klang so ein bisschen auch in deinem Artikel so, dass Ubuntu da gerne in eine Richtung hin möchte und so ein bisschen versucht, die Nutzer mitzuziehen, aber in der Linux-Welt kannst du ja auch nicht einfach den Leuten sowas vor den Tisch setzen. Also die Frage ist halt, also für mich klingt das alles so ein bisschen so, als wird das dann vielleicht immer so eine alternative Oberfläche sein, die dann aber nie jemand benutzen wird oder so.
Naja, das ist, wie du am Anfang schon sagtest, sie haben halt einen guten Stand. Sie sind halt das Linux für viele Anwender, die sich nicht so sehr genau damit beschäftigen. Und wenn sie das irgendwie so weiter durchziehen, ist das für viele Leute dann wahrscheinlich einfach normal. Das ist irgendwie, als wenn Apple eine neue ganz neue Generation von macOS bringt, dann nimmt man das so hin und gewöhnt sich dran und passt sich da an. Und wenn man nicht über den Tellerrand guckt, wie die anderen das machen, dann kann es sein, dass sich das durchaus durchsetzt und dass sie damit dann einfach so anders werden, dass sie sich ein bisschen mehr aus der Masse von Linux-Distributionen abheben. Kann aber natürlich auch sein, dass es total schief geht und dass die Linuxer dann alle abwandern.
Weil ich finde, gerade bei Linux ist der Sprung ja nicht so groß. Also wenn ich jetzt mit meinem Windows 10 nicht mehr zufrieden bin, dann bleibt mir als Alternative nur nicht abzugraden. Oder wenn ich bei Mac, dann muss ich halt zu Windows wechseln. Aber bei Linux ist ja die nächste Distribution ja eigentlich relativ leicht
auf. Ist um die Ecke, genau. Ja. Vor allem gibt es dann noch viele, die sind auf Ubuntu, bauen die auf. Ja, das heißt, genau. Die funktionieren dann genauso, wie man das von Unity gewohnt ist. Und auch Unity 7 wird ja nicht verschwinden. Das heißt, irgendwer wird sozusagen die alte Oberfläche wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang weiterpflegen. Und mal gucken, wie viele Leute dann wirklich mitziehen auf das Neue, wenn es dann fertig ist. Ursprünglich sollte es ja schon vor drei Jahren schon eingeführt werden. Dann hat es ziemlich lange gedauert, bis es jetzt so dabei ist. Und wie ich schon da auch im Artikel geschrieben habe, da ist noch allerlei an Feinschliffen nötig. Also mal gucken, wie lange das noch dauert, bis es Standard wird. Also sicherlich noch ein Jahr, würde ich schätzen, aber möglicherweise auch noch viel länger.
Und du in deinem Urteil war ja auch steckt so ein bisschen drin, dass unheimlich viel Ressourcen gefühlt. Also man hat das Gefühl, dass Canonical sehr viel in solche Sachen investiert und die dann vielleicht woanders fehlen.
Genau, die fehlen an anderen Stellen. Also die Softwareausstattung hinkt an einigen Stellen der Entwicklung doch durchaus ein bisschen hinterher. Beim GNOME, bei der GNOME-Variante von Ubuntu ist die Oberfläche zum Beispiel auch ein halbes Jahr schon alt, obwohl es schon seit einem Monat neuere gibt. Bei der KDE-Ausführung Ubuntu ist es ähnlich oder teilweise sogar noch schlimmer. Auch ein paar andere Anwendungen sind alt und sie haben an vielen Stellen so ein bisschen Detailschwächen. Und das ist halt ganz anders als vor 10 Jahren, wo Ubuntu aufgekommen ist. Da haben sie einfach alles oder viele Dinge viel besser gemacht als andere Linux-Distributoren und haben dadurch halt auch viele Fans bekommen. Und genau da ist es in diesen Bereichen, wo sie Sachen besser gemacht haben, da fangen sie jetzt an zu schlampen und da haben die anderen halt, die Konkurrenten halt aufgeholt oder machen mittlerweile selber Sachen besser. Das heißt, mal gucken, wie das so weitergeht. Also.
Was sind für dich die interessantesten Distributionen? Kann man das so, ich bin Ubuntu-Nutzer, ich habe eigentlich noch die 16.04 LTS, aber ich habe jetzt trotzdem, weil ich dachte, jetzt muss ich mir mal angucken, noch abgedatet und sagen wir, ich bin jetzt unzufrieden und bin ja auch ein sehr experimentierfreudiger Mensch. Wohin sollte ich mich mal hingucken?
Das hängt vor allen Dingen davon ab, wie sehr man sich auch mit dem Betriebssystem beschäftigen möchte oder wie sehr man es einfach benutzen möchte. Also auch Einsteigern in meinem Bekanntenkreis empfehle ich typischerweise durchaus Ubuntu, weil es eigentlich einfach tut. Und es gibt auch vor allen Dingen große Communities im Netz, wo man Hilfe findet. Ja. Ich selber benutze Fedora, weil die vom Open-Source-Gedanken meines Erachtens die bessere Herangehensweise haben. Die sind vor allen Dingen auch aktueller und ein bisschen offener dabei, aber das funktioniert halt an vielen Stellen ganz anders als Ubuntu. Das heißt, da ist, wenn man da umsteigen will, der Schritt schon ziemlich groß. Und wenn man zu Linux Mint wechselt, was auf Ubuntu basiert, ist der Schritt nicht ganz so groß. Das kann man eigentlich als Ubuntu-Benutzer relativ schnell machen. Das Problem ist, die haben so ein paar zweifelhafte Dinge. Die machen zum Beispiel keine Kernel- und X-Server-Updates. Also die was die grafische Oberfläche darstellt. Und vom Sicherheitsaspekt her ist das, meines Erachtens geht das gar nicht, weil das sind die zentralen Komponenten des Systems und da gibt es immer wieder Sicherheitslücken, die Angreifer ausnutzen können. Und da einfach keine Updates zu fahren, ist einfach keine gute Idee. Deswegen kann ich diese Distribution eigentlich nicht empfehlen. Und wenn man dann noch wieder was nehmen will, was irgendwie Ubuntu näher ist, dann landet man schnell bei Debian, was aber auch wieder auf andere Art schwierig ist.
Also auch ein bisschen mehr Aufwand erfordert. Ne? Genau. Also insofern ist für den Einsteiger, der einfach ein Betriebssystem haben will, mit dem er arbeiten will und sich nicht mit Linux auseinandersetzen will, ist schon auch immer interessant. Aber so, wenn du, aber trotzdem haben sie ein bisschen Gefahr, so ein bisschen ihr Standing zu verlieren.
Genau.
Gibt es irgendeine Distribution, die du besonders so innovativ ist, wo so viele neue, also das, was Ubuntu, finde ich, so vor ein paar Jahren auch so für mich gewirkt hat, so, die probieren viel aus und da kommen neue Ideen auch mit rein.
Jetzt kommt der Thorsten-Faktor, der Langweiler-Faktor, hätte ich beinahe gesagt. Also es ist halt so, dass am Ende die großen Distributoren doch halt die sind, die sich durchsetzen und die Ideen, die an anderen Stellen entstehen, aufgreifen. Es gibt da so ein paar, die mit neuen Desktops experimentieren oder auch mit neuen Paketmanagern. Das sieht auf den ersten Blick immer alles ganz schön und schick aus und sieht auch irgendwie, fühlt sich besser an. Aber wenn man dann genauer hinguckt oder das einsetzt, dann zeigen sich dann doch halt schnell mal an irgendwelchen Stellen Dinge oder Bereiche, wo sie es irgendwie gar nicht hinkriegen. Und das merkt man teilweise erst nach 2, 3 Wochen und irgendwann nach noch mehr Wochen merkt man dann, ach, irgendwie funktioniert das doch nicht so rund und wechselt dann mal schnell zurück. Also da würde ich dann eher tatsächlich irgendwo bei den Großen bleiben, eben Debian, Fedora, OpenSUSE, Ubuntu, so die und da am Zweifel einfach mal
ein
bisschen ruhig bleiben.
Mache ich nichts Verrücktes, okay. Ja,
genau.
Alles klar, macht ihr irgendwas Verrücktes da draußen? Habt ihr irgendwie eine interessante Linux-Distribution oder benutzt ihr so wie Achim einfach nur Ubuntu oder...
Du bist Fedora. Glücklich damit. Also.
Ja, glücklich ist ja immer relativ. Ne?
Ja. Mit Betriebssystemen ist man nie glücklich.
Ich genau. Glaub,
das gilt stimmt, für alle.
Ja. Dann erzählt uns das einfach. Schreibt uns an uplink@ct.de oder kommentiert uns auf Heise oder wo gibt es uns noch? Auf YouTube oder auf Facebook. Twitter könnt ihr uns schreiben. Ja. Genau, auf Twitter hat uns auch @consensor geschrieben und der hat geschrieben, dass er gerade ziemlich im Rückstand ist mit den Sendungen und gerade nicht dazu kommt, sozusagen so alles nachzugucken. Deswegen wollte ich ihm schon mal frohe Weihnachten wünschen. Und den Rest von euch begrüße ich euch dann in nächster Woche. Wir reden dann nochmal über das Heft. Wir haben noch so ein paar Themen, die wir heute auch nochmal rausgeschoben haben, weil gerade aktuelle Ereignisse kamen, weil Alex da war. Wir wollten zwar über die Entwicklung von Windows reden. Das machen wir voraussichtlich nächste Woche. Und dann gibt es noch so ein paar andere schöne Themen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Schreibt uns und schönes Wochenende.